Das Ostsee-Magazin. Jeden Donnerstag um 21 Uhr auf der NDR 1 Welle Nord.
Am 23. Juni im Kalender ist es einfach nur die 25. Woche. Bei uns in Schleswig-Holstein aber viel mehr. Die Kieler Woche, die längste Woche der Welt und für viele auch die härteste. Für die feiernden Gäste manchmal natürlich auch, aber vor allem für die vielen Helfer und Mitarbeiter, also die, von denen der normale Besucher meistens gar nichts mitkriegt. Die Beamten der Wasserschutzpolizei zum Beispiel, die sind wirklich rund um die Uhr im Einsatz. Klar, wird ja auch auf dem Wasser Sport gemacht und noch viel mehr. Und es wird direkt am Wasser gefeiert. Und da gibt es dann viel zu tun.
Und erst war alles noch wie immer. Carina Raschke sitzt in der Kajüte hinter dem kleinen hölzernen Steuerrad und lenkt die Neumühlen über das bleigraue Fördewasser. Der Blick der blonden Wasserschutzpolizistin mustert aufmerksam alles, was um uns herum passiert.
Ja, ich fahre jetzt hier die normale Streife.
Sieht da ruhig aus.
Passiert nichts.
Wonach gucken Sie jetzt genau?
Ja, ich gucke, ob sich die Verkehrsteilnehmer hier korrekt verhalten, ob irgendwelche Auffälligkeiten sind, Hinweise, dass jemand vielleicht betrunken fährt.
Aber alles ruhig. Wir sind schon auf dem Weg zurück zum Anleger, als sie stutzig wird. Wir passieren einen hübschen Traditionssegler, einen großen Zweimaster mit schneeweißem Rumpf, der voll besetzt mit einer lustigen Gesellschaft langsam in Richtung Innenförde tuckert. Frank Otte erklärt die Situation.
Was ist da jetzt los mit dem?
Weiß nicht, die Kollegin sagte jetzt, dass der wohl ein Auslaufverbot hat. Aber das klärt die Kollegin gerade.
Hallo.
Während Carina Raschke mit dem Revier telefoniert, schiebt sich unsere Neumühlen mit ihren 600 PS langsam an dem Partypot vorbei.
Guten Morgen, dass der nicht fahren darf mit Passagieren.
Kieler Woche ist schon was anderes, grinst Frank Otte. Viel mehr los als sonst. Es gibt Unterstützung aus Flensburg, Hamburg und sogar aus Mecklenburg-Vorpommern ist ein Polizeiboot da. Und die Leute auf dem Wasser sind auch irgendwie anders drauf.
Ja, sind so Urlaubsstimmung, so würde ich mal sagen. Ne? Und viele sind natürlich im Urlaub auch dann entspannter, ne? Also die Stimmung ist schon gut.
Mittlerweile hat sich die Sache mit dem Traditionssegler geklärt.
Der hat zurzeit keine vollständige Papierlage an Bord. Also das heißt, der hat ein Auslaufverbot, darf nicht mit Passagieren fahren und hat ja nun offensichtlich Gäste an Bord gehabt. Der wird jetzt vom Schlauchboot kontrolliert, damit das auch für alle Beteiligten sicher bleibt hier auf dem Wasser. Ne?
Klar, was passiert dann mit dem? Wird er dann irgendwie an die Kette gelegt, dann mit dem Vorhängeschloss? Oder?
Also der muss auf jeden Fall wieder an die Pier gehen und die Fahrgäste müssen runter und er wird eine saftige Geldstrafe bekommen.
12 Stunden dauert eine Schicht bei der Wasserschutzpolizei. 12 Stunden, in denen auch Frank Otte und Carina Raschke das Partyvolk auf der Kiellinie nur vom Wasser aus beobachten können.
Da geht's dann nach dem Dienst hin, ne?
Zumindest, wenn der Dienst nicht erst um 19 Uhr anfängt. Abgesehen davon dürfen sie ja auch zum großen Abschlussfeuerwerk. Dienstlich.
Ja, dürfen wir. Feuerwerk ist natürlich bester Platz, erste Reihe auf dem Wasser, aber das ist dann auch sehr stressig, weil erfahrungsgemäß sehr viele auch mit dem Boot zum Feuerwerk kommen und wir eine Sperrzone haben, die wir dann halten müssen. Und da wird dann sehr gerne versucht, immer dichter reinzutreiben und ranzutreiben. Und da ist das halt unsere Aufgabe, den Bereich freizuhalten. Und das kann dann schon mal sehr stressig werden.
Aber ein Auge fürs Feuerwerk bleibt.
Ein Auge fürs Feuerwerk bleibt, ja.
Na, und vielleicht ist ja auch noch Zeit für das ein oder andere Aha oder Oh. Benedikt Stumdorf durfte für uns mit an Bord bei der Wasserschutzpolizei zur Kieler Woche. Wohin mit den Schneemobilen im Sommer? Carportschuppen wäre wohl nicht das Richtige für so einen unternehmungslustigen Schweden. Und so geht's mit dem Motorschlitten jetzt im Sommer gern mal aufs Wasser. Watercross nennt sich das denn. Eine richtige Sportart inzwischen bei den Schweden. Und wie es dazu geht, das hören wir jetzt mal von Thomas Samboll.
Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Start. Während der Österdoll-Elven träge dahinfließt, herrscht am Strand hektische Betriebsamkeit. Stefan Hansson ist besonders nervös. 2 Jahre lang war der junge Mann aus Lappland nicht mehr mit seinem Schlitten auf dem Wasser. Nun muss er überraschend für seinen kranken Freund Daniel einspringen.
He called me 11:30 yesterday evening and asked me, do you wanna go?
Er rief mich gestern Abend um 11:30 an und fragte mich, willst du es machen? Ich habe gesagt, ja klar, das könnte ein Spaß werden.
I said yes, could be fun.
Sicher ist auf jeden Fall, dass es ziemlich laut wird. Von Einsamkeit und Stille, wie sie gewöhnlich hier in den Bergen im Nordosten Dalarnas herrschen, keine Spur, jedenfalls nicht an diesem Tag. Stattdessen wabert Benzingeruch durchs Tal des Österdoll-Elven und im Fahrerlager röhren die Motoren der Schneemobile. Ein letzter Test, bevor es losgeht. Auch Stefan dreht zur Probe noch einmal kräftig am Gasgriff. Mein Schlitten hat einen 800 Kubikzentimeter Motor und fährt bis zu 140 Kilometer in der Stunde. Wer mit seinem Motorschlitten aufs Wasser will, muss nämlich schnell sein. Schnell genug, damit das schwere Kufenfahrzeug nicht schon nach wenigen Metern versinkt und zum U-Boot wird. Bei den Schneemobilen, die beim Watercross zum Einsatz kommen, handelt es sich schließlich nicht etwa um Spezialanfertigungen, sondern um ganz gewöhnliche Schlitten, wie sie auch während des Winters in den Bergen gefahren werden. Allerdings, grinst Erik vom Serna Watercross Club, die kleine Flasche, die mit einem langen Band am Tank befestigt ist, die gehört tatsächlich nicht auf ein normales Schneemobil. Wenn du sinkst, dann steigt die Flasche nach oben an die Oberfläche. Dann kannst du deinen Schlitten leichter wiederfinden, wenn es schief geht. Fast jedem hat die kleine Flasche schon einmal beim Suchen geholfen. Denn die Wahrscheinlichkeit, beim Watercross baden zu gehen, ist groß. Wer zum Beispiel in die Wellen des Vordermanns gerät, läuft Gefahr, dass sein Schlitten kentert. Stefans Kollege Thomas Nieström erklärt, worauf es noch ankommt. Wenn du zu rasant in die Kurve gehst, dann gehst du unter. Aber es macht wirklich Spaß. Kurven, ergänzt Stefan, gibt's übrigens reichlich beim Watercross. Wir starten an Land und dann fahren wir in einem Zickzackkurs um Bojen herum. Am Ende steht dann noch eine große Sprungschanze. Wenn du da drüber springst, gibt's nochmal extra Punkte. Nun wird es aber ernst für Stefan und die anderen 19 Fahrer, die immer paarweise gegeneinander antreten. Stefan muss im ersten Lauf gegen Andreas Östran, einem Piloten aus Östersund in Mittelschweden. Beide tragen Helme und natürlich leuchtend gelbe Schwimmwesten. Am Strand haben rund 500 Zuschauer den ersten Start des Tages verfolgt. Jeder hat etwa 50 Kronen, also etwa 5,50 Euro Eintritt bezahlt für die Veranstaltung, die von zahlreichen örtlichen Unternehmen gesponsert wird. Jedes Rennen geht über 2 Runden, eigentlich. Denn Anders versinkt schon in der ersten Runde mit seinem Skidoo in den Fluten. Pech, sein Motor ist ganz einfach abgesoffen. Stefan dreht dagegen souverän seine Runden, wagt sogar einen Sprung und kassiert damit die höchstmögliche Punktzahl. Beifall gibt's am Ende jedoch auch für Anders, der von Helfern in einem kleinen Boot ans Ufer zurückgebracht wird, das Schneemobil im Schlepptau. Schon läuft das nächste Rennen. Während Stefan sich eine kleine Verschnaufpause gönnen kann, versucht der pitschnasse Anders, sein Gefährt wieder flott zu machen. Ob es ihm gelingen wird? Stefan freut sich dagegen über sein gelungenes Comeback. Wenn er sich in den nächsten Läufen weiter so gut über Wasser hält, kommt er heute vielleicht ins Halbfinale, für das sich die 4 Punktbesten des Tages qualifizieren. Vielleicht kann er an diesem Renntag sogar gewinnen und die Siegprämie kassieren. Aber darum, sagt er, gehe es ihm eigentlich gar nicht beim Watercross. Ich liebe das Schneemobilfahren. Extreme Sachen. Das ist so ein Lebensstil. Und ich treffe viele Kumpels, die meine Vorlieben teilen. Das ist es. Endlich hat auch Anders seinen Schlitten wieder in Gang gekriegt. Gerade rechtzeitig. Denn schon sind es nur noch wenige Minuten bis zum nächsten Start.
Der gemeinen Biene wird ja nachgesagt, dass sie ungemein fleißig ist. Das ist soweit bekannt. Weniger bekannt ist, dass sie dabei auch schon mal zum Arbeitgeber werden kann. In Kopenhagen jedenfalls. Da gibt es nämlich auch Bienen, die geben sogar richtig viel Honig. Dafür muss man sich allerdings auch um sie kümmern. Und das machen in Kopenhagen Langzeitarbeitslose oder frühere Drogenabhängige und auch Obdachlose. Ein Projekt, das hat ganz schönen Namen, nämlich Bübi.
Der Schleier schützt Augen und Nase, der Imkerhut den Kopf, jetzt noch die Handschuhe und oben an der Schutzkleidung den Reißverschluss zu machen. Ein paar Mal ist ihm schon eine Biene unter den Schleier geraten, aber zum Glück hat sie nicht gestochen. Vorsichtig nähert Björn Breiden sich einem der Bienenkästen. Unten am Flugloch herrscht reger Betrieb. Er nimmt den Deckel ab, hebt eins der Rähmchen heraus und untersucht die Waben auf Milbenbefall und sogenannte Schwarmzellen. Die müsste er herausdrücken, sonst macht sich die Königin mit einem Teil ihres Volks davon. All das ist neu für ihn. Anfang Mai haben Björn und die anderen 50 Bienenkästen blau angestrichen und an 5 Standorten aufgestellt. Dann hat ein Imker die Bienenvölker von der Insel Lolland nach Kopenhagen gebracht. Gut 3 Millionen Bienen. Die Bienenstöcke stehen unter anderem auf dem Kongresszentrum und in exklusiver Höhenlage über dem Platz vor dem Königlichen Theater auf dem Dach der Europäischen Umweltagentur. 4 Stockwerke hoch und kein Geländer, da muss man aufpassen, sagt Björn und wundert sich, dass sich Bienen da oben wohlfühlen. Ist wohl für die eine Gebirgslandschaft, da fliegen sie eben ins Tal, um Nektar zu holen. Bienen mögen die Großstadt, sagt Oliver Maxwell, in Initiator des Projekts mit dem Namen Bü-Bi, Stadtbiene. Stadtbienen produzieren 2-3-mal so viel Honig wie die auf dem Lande. In Grünanlagen und Balkonkästen blüht es von April bis Oktober. In Städten wird kaum gespritzt und es gibt versteckte grüne Winkel, an Bahnstrecken zum Beispiel. Doch damit auch hier genügend Bienen den Naturkreislauf in Gang halten, brauchen wir mehr Imker. Leider ist Bienenzucht meist etwas für Ruheständler, der Nachwuchs fehlt. Der 33-Jährige ist Engländer und einer Dänen wegen nach Kopenhagen gezogen. In England hatte der studierte Anthropologe soziale Projekte organisiert und dafür Unternehmen als Paten gewonnen. In Kopenhagen kam Oliver Maxwell dann auf folgende Idee. Auf dem Gelände von großen Firmen, die das Projekt finanziell unterstützen, werden Bienenstöcke aufgestellt und von Menschen betreut, die sonst auf dem Arbeitsmarkt keine Chance haben. Wenn sie dann auf dem Firmengelände bei den Bienen sind, ergeben sich Kontakte zu Mitarbeitern des Unternehmens, denen erklären sie die Bienenzucht und verkaufen den Honig. Wir tun was für die Umwelt, packen Unternehmen bei ihrer sozialen Ader, verhelfen Menschen zu einer Beschäftigung und sorgen dafür, dass Kopenhagen summt und brummt. In einer Einrichtung für Langzeitarbeitslose und frühere Drogenabhängige, in der auch Obdachlose unterkommen, fand er die ersten Interessierten. Einer davon war Björn. Der 54-jährige Programmierer und Krankenpfleger war jahrelang ohne Arbeit und auch schon mal obdachlos. Nun kümmert er sich täglich um 10 Bienenstöcke. Für die Bienenbetreuung bekommt Björn ein kleines Entgelt zusätzlich zur Sozialhilfe und die Arbeit macht Spaß. Ein ausgebildeter Imker bringt ihm und den anderen das Wichtigste bei. Später sollen sie ihr Wissen dann auch an Schulklassen weitergeben. Im Stützpunkt des Stadtbienenprojekts, früher war hier eine Wäscherei, zeigt Björn die beiden Honigschleudern. Die Kleine können sie zu den Unternehmen mitnehmen, wo die Bienenstöcke stehen und das Schleudern an Ort und Stelle vorführen. Björn freut sich schon darauf, den ersten Honig aus eigener Produktion zu probieren. Im kommenden Jahr sollen in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz auch Flüchtlinge das Imkern lernen. Dann werden es statt der 50 Bienenstöcke, die Björn und seine Kollegen zurzeit betreuen, vielleicht 100 oder 150 sein.
3 Millionen Bienen geben Arbeitslosen, Langzeitarbeitslosen sogar eine neue Chance. Erhard Bulze stellte uns das Projekt Bü-Bi vor in Kopenhagen. Über Raser haben wir uns ja alle wohl schon mal geärgert, wenn wir da nicht selbst gerade im Auto saßen. Das ist bei uns nicht anders als in Polen. Schilder oder Polizeikontrollen bringen auch da nur wenig. Mehr hilft da schon ein wenig Bauernschleue. So hat sich dann auch ein kluger Landwirt einfach selbst Kühe aus Gips gebaut. Und was soll ich sagen? Es funktioniert. Das berichtet uns jedenfalls unser Mitarbeiter Ludger Kacmierczak.
In Koszwałe, unweit von Danzig, betreibt Wim Kroft eine große Rinderfarm, die direkt an der vielbefahrenen Landstraße 7 liegt. Der gebürtige Niederländer begibt sich regelmäßig in Lebensgefahr, wenn er mit seiner Herde die Straße überquert, um die Kühe vom Stall auf die Weide zu bringen. Die gerade Strecke lädt Autofahrer zum Rasen ein. Deshalb hat Wim Kroft 2 lebensgroße Kühe aus Gips an den Straßenrand gestellt. Von weitem sieht es so aus, als wolle da gerade ein Muttertier mit seinem Kalb auf die andere Straßenseite trotten. Die Fahrer sind neugierig oder verdutzt. Sie bremsen ab oder gehen zumindest runter vom Gas. Manche halten sogar an und machen Fotos von meinen Kühen. Die Kuhattrappen zeigen ihre Wirkung. Selbst Fahrer, die regelmäßig am Hof von Wim Croft vorbeikommen, können sich nie sicher sein, ob es nicht ausnahmsweise mal lebende Exemplare sind, die da hinter einem Baum hervorschauen. Einerseits ist das eine gute Idee. Andererseits denkt man, dass es echte Kühe sind und wird dadurch abgelenkt. Auf Schilder achten Autofahrer doch nicht, aber das hier ist mal was ganz anderes. Die Idee ist fatal. Die Fahrer denken sogar, dass dort eine Kamera installiert wurde. Ich finde, dass diese Kühe nötig sind. Die Geschwindigkeiten haben sich verringert und die Einstellung der Fahrer hat sich auch geändert. Die falschen Kühe von Koszwowe dürfen an der Einfahrt zum Hof von Wim Croft stehen. Sie werden genauso behandelt wie überdimensionierte Gartenzwerge, die sich andere Leute vor die Tür stellen. Dennoch ist Landrat Jerzy Schwiss nicht ganz glücklich mit der tierischen Verkehrsberuhigung. Die Kühe sind gefährlich. Man hat den Eindruck, dass sie lebendig sind und gleich auf die Straße treten werden. Genau den Eindruck sollen die Autofahrer ja auch haben. Die Kühe von Koszwowe seien daher besser als jeder Starenkasten, meint Wim Croft. Und weil die Holländer bekanntlich ein findiges Völkchen sind, wird der Rinderzüchter es bestimmt schaffen, dass seine Gipsviecher vor der Hofeinfahrt bald frische Milch geben.
Das Ostseemagazin. Jeden Donnerstag um 21 Uhr auf der NDR 1 Welle Nord.